Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 3. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen wunderbaren Sonntag all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, zunächst, ich freue mich sehr, Sie wieder in Ihrem Office anzutreffen, denn das war die letzten Wochen ja nicht mehr so. Sie waren entweder zu Hause oder jetzt die letzten 2 Wochen in einem Sanatorium unweit von Moskau. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich meine, dass es Peter den Großen ist, der da im Hintergrund zu sehen ist. Nein?
Nein, Nikolaus der Zweite, der letzte Zar.
Nikolaus. Ja, sehr schön. Frau Kneißl, wie geht's Ihnen denn und wie ist es wieder im Büro zu sein?
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich wieder im Büro sein darf. Sanatorium hat geholfen. Ich gehe jetzt am Stock und hüpfe nicht mehr auf 2 Krücken, und es hat alles einen Sinn gehabt. Und es ist einfach schön, wieder unter Menschen und in anderer Kleidung und nicht sozusagen zwischen Schlafmantel und Jogginghose im Homeoffice zu sitzen, sondern einfach wieder rausgehen zu können. Ich war jetzt wirklich 2 Monate in einer Art Lockdown, und dazwischen bin ich zwar manchmal ins Büro transportiert worden, aber das war immer ein Riesenaufwand, da die Treppe schwer zu nehmen war. Und jetzt langsam, aber doch komme ich über Treppen. Hunderunde ist leider noch nicht möglich, das geht mir sehr ab, aber ich hoffe, das kommt noch.
Ja, schön, da befinden Sie sich ja auf dem aufsteigenden Ast. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr werdet sicherlich auch mitbekommen haben, mein Kanal ist wieder freigeschaltet. Das heißt, ich kann wieder Videos hochladen, sprich diesen Podcast könnt ihr dann nun jetzt auch wieder auf YouTube empfangen. Und ja, Frau Kneißl, ich würde sagen, wir legen gleich los, denn es war eine wirklich heiße Woche. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Aufreger diese Woche, denn der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag in Paris die Staats- und Regierungschefs der EU zu Gesprächen über die Ukraine empfangen, und dabei sagte er etwas, das bisher immer als rote Linie galt. Er sagte, dass es derzeit keinen Konsens über die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gebe, dies aber nicht völlig ausgeschlossen sei. Konkret sagte er, nichts sollte ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was wir tun müssen, damit Russland nicht gewinnt. Damit hat er für viel Furore gesorgt. Der deutsche Bundeskanzler Scholz entgegnete dem, dass es auf der Pariser Ukraine-Konferenz Einigkeit gegeben habe, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben werde, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zurückgerudert und hat ausgeführt, dass es keine Pläne für NATO-Kampftruppen vor Ort in der Ukraine geben will. Und ja, auch der Kreml hat schnell reagiert und hat etwaige Gedankenspiele zum Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine scharf kritisiert. Eine Entsendung von Truppen mache den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Russland und der NATO, Entschuldigung, nicht nur wahrscheinlich, sondern auch unvermeidlich. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov direkt am Dienstag als Reaktion darauf. Frau Kneißl, von einigen Analysten wird diese Aussage jetzt natürlich als rhetorische Provokation an Russland gesehen, die jetzt zum Zeitpunkt einer sich zunehmend abzeichnenden militärischen Niederlage der Ukraine stattfindet. Wir hatten letzte Woche auch schon über die gefallene Bastion Avdijivka gesprochen. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese rhetorische Provokation ein? Wo und wie haben Sie das bei Ihnen in Russland verfolgt?
Ja, es sorgte für Furore noch am Montag es war Sonntagnacht, ich glaube, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder Montag auf Dienstag, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber es waren einige TASS-Meldungen zu diesem Thema. Es wurde dann am nächsten Tag intensiv debattiert. Ich war auf Zwischenstopp in Moskau für eine Veranstaltung und ich selbst las die französischen Medien und die Chronologie dieser Aussage war wie folgt. Es gab also dieses Treffen in Paris mit den 21 Staats- und Regierungschefs, wo es grundsätzlich darum ging, wie solle man also jetzt mit europäischen Hilfen gegenüber der Ukraine fortfahren, angesichts der Tatsache, dass die USA also ihre Hilfen reduzieren. Und nach dem Treffen, also nach den Beratungen zwischen den 21 Staats- und Regierungschefs, hat Macron diese Aussage auf einer Pressekonferenz getätigt. Das heißt, es war nicht in den Beratungen selbst, sondern in dieser Konferenz meinte er dann sozusagen, dass man muss jetzt das Undenkbare auch mitdenken, also thinking the unthinkable, und hat eben diese Möglichkeit von Bodentruppen ins Spiel gebracht. Die grundsätzliche Reaktion in vielen Kommentaren in Russland war, also es wird jetzt das ausformuliert, was ja an sich schon gegeben ist. Also es ist für viele russische Beobachter klar, dass es sich nicht nur um Söldner handelt, die bereits auf sozusagen Honorarbasis, wenn man das so formulieren darf, für die britische oder französische Regierung tätig sind, Fremdenlegionäre, sondern es sind ja auch offenbar schon regelrechte Einheiten als Ausbilder seit dem Jahr 2014 auf ukrainischem Boden. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einigen Stunden erst eine Aussage getroffen, die für große Unruhe vor allem in London sorgte. Er hat, ich glaube, es war sogar in einem Interview mit der Times gesagt, es kommt gar nicht in Frage, dass die deutsche Bundesregierung Taurus-Maschinen schickt, weil die wären in der Bedienung so kompliziert und erforderten deutsche Bodentruppen. Und im Gegensatz zu den Briten sei die deutsche Bundesregierung nicht bereit, das zu machen, weil dann würde Deutschland unmittelbare Konfliktpartei werden. Und damit hat er an sich etwas angesprochen, was bislang eher sozusagen man zwischen den Zeilen mitbekam, dass nämlich bestimmtes Material, das die britische Armee bereits zur Verfügung stellt, und die Briten sind am heftigsten involviert in, wenn es um die Ausrüstung und Ausbildung der ukrainischen Truppen geht, dass hier bereits reguläre Truppen der britischen Armee, Luftwaffe, auch vielleicht Marine, eben bereits im Einsatz sind. Und dafür hat Olaf Scholz eine heftige Rüge von der britischen Seite einstecken müssen.
Ja, und es galt ja, ich habe es jetzt vorhin schon ausgeführt, immer als rote Linie, dass auch NATO-Bodentruppen vor Ort in der Ukraine kämpfen sollten. Jetzt haben Sie ja schon ausgeführt, dass das so quasi durch die Hintertür eh schon der Fall ist und viele russische Beobachter das ganz eben nüchtern ausführen, dass das nichts Neues für sie ist. Aber jetzt trotzdem nochmal nachgefragt, Frau Kneiße, glauben Sie, dass der Westen wirklich als Ultima Ratio so weit gehen würde und dort NATO-Bodentruppen in die Ukraine entsenden würden? Halten Sie das für möglich oder ist das einfach tatsächlich nur eine rhetorische Provokation?
Meine erste sozusagen aus dem Bauch herausgesagte Beurteilung dieses ist wie folgt. Wir hatten jetzt 1,5 Jahre lang das Mantra, Russland muss militärisch besiegt werden. Dieses Mantra wurde jetzt abgelöst von der Formel, Russland darf nicht gewinnen. Und dieses darf nicht gewinnen könnte vielleicht nicht unbedingt jetzt auf einem Frontverlauf Ukraine stattfinden, sondern es sind auch andere Dinge möglich, ja. Und wenn man sich beispielsweise die Debatte anhört, die auf allen Seiten stattfindet, wenn man sich auch eine Julia Nawalny anhört, dann geht es ja fast jetzt schon darum, eine Art russische Exilregierung vielleicht in Brüssel aufzubauen, Also so war meines Erachtens auch die Rolle, die Julia Nawalny vor 2 Wochen einnahm, als sie nämlich 3 Tage nach der Bekanntgabe des Todes von Alexei Nawalny bereits am Außenministerrat der Europäischen Union als Hauptakteurin teilnahm und eine Rede hielt, die an sich darauf hinaus lief, auf einen Regime-Change, so hat sie das auch formuliert, eben in Russland hinzuwirken. Und seither gibt sie auch laufend Interviews, die in diese Richtung gehen. Und sie wird ja auch von einer EU-Hauptstadt und inklusive dann eben auch Washington weitergereicht. Also ich weiß nicht, was alles hier in den Köpfen geplant wird, aber der Auftritt in Brüssel beim Außenministerrat vor 14 Tagen war mehr als jetzt eine Trauerminute für Alexei Nawalny.
Ja, und was ja auch von vielen betont wird, dass es sicherlich kein Zufall ist, dass diese Aussage von Macron jetzt genau zum Zeitpunkt fällt, in dem Russland militärisch immer mehr an Boden gut macht. Frau Kneißl, wir hatten hier letzte Woche mit unserem Gast Rainer Rupp schon etwas ausführlicher über den Fall von Avdijivka gesprochen, was ja als einer der strategisch wichtigsten Bastionen der Ukraine galt, die jetzt zurück an Russland gefallen ist. Und wenn man sich die militärische Situation etwas genauer anschaut, dann sieht man eben, dass derzeit ein Ort, eine Siedlung nach dem anderen an Russland fällt. Und deswegen ist es sicherlich kein Zufall gewesen, dass diese Aussage genau jetzt zu diesem Zeitpunkt getätigt wird von Macron. Sehen Sie das auch so oder glauben Sie, dass das ein reiner Zufall ist, dass diese Aussage mit der womöglich sich abzeichnenden militärischen Niederlage der Ukraine so getroffen worden ist?
Es ist schwer zu sagen, was ist alles noch Zufall, was ist Fügung, wenn man es sozusagen auf einer anderen Ebene hochziehen will. Mir fällt dazu nur ein arabisches Sprichwort ein, das ich gerne in den Mund nehme. Es ist, der Zufall ist mehr wert als 1000 Rendezvous, 1000 Verabredungen. Also Sudfa Aftal min Alf Mawaid, sagen wir auf Arabisch. Und manches mag eine Fügung sein, die sich so ergab, wirklich rein zufällig, oder sie war inszeniert, schwer zu sagen. Aber wir wissen gegenwärtig auch viel zu wenig, welche Übungen jetzt stattfinden im Rahmen dieses groß angelegten NATO-Manövers Steadfast Defender, dem größten seit dem Kalten Krieg, seit 1988. Es nehmen hier in meiner Erinnerung nach, glaube ich, 60.000 Truppen aus NATO-Staaten teil. Es wird ein Szenario geplant, dass man das Baltische Meer, Kaliningrad isolieren müsste aufgrund eines, also jetzt das ist das Spielplan einer Auseinandersetzung zwischen der russischen Armee und einem baltischen Staat. Und es geht in erster Linie hierbei um Kaliningrad, Königsberg. Also das ist diese Spielhypothese und wir sind in einer Zeit, wo sehr viele Köpfe vieles durchdenken oder eben auch nicht zu Ende denken. Ein völlig anderer Schauplatz, der in dieser Woche jetzt auch in den Vordergrund gerückt ist, ist die Republik Moldau, Transnistrien. Die Republik Moldau bemüht sich auch um eine NATO-Mitgliedschaft. Moldau und Transnistrien, das sind Schauplätze, die im Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre eine völlig unbeachtete Rolle gespielt haben. Also es war damals alle Aufmerksamkeit auf die Kriege im Kaukasus, auf Zentralasien gerichtet. Und zur Erinnerung für unsere Zuhörer, weil es ist ein wirklich kompliziertes Kapitel, Transnistrien ist also eine Separatistenrepublik, wie man es nennen will, von, ich glaube jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, rund 250.000 Menschen. Und Transnistrien ist eben auf der rechten Flussseite, also ein sozusagen sezessioniert, separiert von Moldau, und Moldau war Teil der UdSSR, war eine Teilrepublik. Anfang der 90er Jahre hat ein russischer General namens Alexander Lebed dort eine wichtige Rolle gespielt. Er ist dort gerade zu so einem Nationalhelden, Volkshelden aufgestiegen. In dieser Region sind auch wichtige Waffenarsenale deponiert. Und es geht also jetzt nicht nur um die Frage, inwieweit diese Bevölkerungsgruppe überlebt, lebt, sondern es geht auch um die Waffenarsenale. Und es ist ein wirklich hochkomplexes Thema, dieses Transnistrien. Es gab vor einigen Tagen in den russischen Medien die Meldung, Transnistrien hätte um Schutz angesucht, Moskau. Moskau hat diesen Schutz zugesagt. Das wiederum wird jetzt unterschiedlichst interpretiert und kommentiert in den westlichen Medien. Wir haben nicht nur den Frontverlauf NATO versus russische Armee auf dem Schlachtfeld Ukraine, sondern wir haben eben auch Transnistrien. Wir haben dieses NATO-Manöver im Baltikum. Und ich würde sagen, es sind viele unterschiedliche Schauplätze von einer zunehmenden Brisanz.
Ja, und sehr brisant war auch die gestrige Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation an das russische Volk. Und er hat dabei, ich vermute, Sie haben die Rede auch verfolgt, Frau Kneißl, hat er einen Fokus auf die Entwicklung in der Ukraine gelegt und betonte, dass die militärische Spezialoperation von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird. Und er hat den Westen vor einer realen Gefahr eines Nuklearkonflikts gewarnt. Er sagte, alles, was der Westen sich einfallen lässt, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet. Er warnte den Westen außerdem vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine. Er sagte, dass die Konsequenzen eines derartigen Schrittes tragisch wären. Konkret sagte er, sie sollten endlich begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können. Er betonte, es handelt sich dabei nicht um ein Computerspiel. Und ja, außerdem führte er aus, dass eine starke globale Ordnung sei ohne ein starkes Russland nicht möglich. Und er betonte auch, dass er bereit sei, über eine eurasische Sicherheitsarchitektur zu sprechen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese mit Spannung erwartete Rede verfolgt und was waren auch für Sie die zentralen Aussagen?
Ja, also diese außenpolitischen Aussagen sind natürlich diejenigen, die auf die meiste Resonanz im Westen stoßen. Ich würde sagen, der Hauptteil seiner Rede war an Russland, eine innenpolitische gerichtete. Es ging um Sozialstaatsfragen, es ging um Demografie, ein Thema, das der Präsident in den letzten 20 Jahren immer wieder angesprochen hat. Es ging um Familienförderung, um verschiedenste gesellschaftspolitische Probleme, die zu gewissen Teilen in Russland gelöst werden konnten. Also wenn man nimmt die 90er Jahre mit ihrer Kriminalität, hohen Männersterblichkeit und so weiter, da wurde vieles gelöst. Aber es war davon gefehlt, dass sich sozusagen gesellschaftspolitisch hier alles eingerenkt hat. Und manches lässt sich vielleicht lösen, auch durch eine stärkere Förderung. Vor allem, es geht immer wieder um das alte Thema, das in Russland hochkommt. Es sind die Regionen, es ist das Land. Wir haben die beiden Wasserköpfe Moskau und St. Petersburg, die aus allen Nähten platzen und wo das Leben teuer ist. Wir haben die Zukunftsregionen im Osten, Vladivostok, Khabarovsk, diese gesamte große Region des Far East, des fernen Ostens Russland. Wir haben den Ural, also das sind ja sozusagen die zukunftsträchtigen Regionen, weil sich die geopolitische und volkswirtschaftliche Zentren einfach nach Osten verlagern. Das ist ein weltweites Phänomen und Russland ist Teil dieses Phänomens und dieser Entwicklungen. Aber darüber hinaus haben wir einfach die Landflucht, die hier stattgefunden hat, wie überall. Das ist nichts exklusiv Russisches. Und wie lassen sich jetzt die Dörfer und die Regionen wieder besser fördern? Das war sozusagen auch das Hauptthema seiner Rede, weil darum geht es in meinen Augen auch gesellschaftspolitisch und innenpolitisch. Das ist eine wichtige Agenda, aber darüber hinaus gab es eben die von Ihnen zitierten wichtigen Aussagen. Ich würde sagen, eurasische Sicherheitsarchitektur ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, vor allem auch aus einer europäischen Perspektive ausgesprochen. Und wenn ich hier ein wenig in die Geschichte zurückgreifen darf, der einstige französische Staatspräsident und vormals General Charles de Gaulle Der hatte derartige Überlegungen schon in den 60er Jahren. Also Charles de Gaulle war alles andere als ein Transatlantiker. Er sprach immer wieder von Eurasien. Er sprach auch nie von der UdSSR, er sprach immer von La Russie. Für ihn war die Sowjetunion sozusagen ein Durchlaufmodell. Aber die Notwendigkeit, dass sich Eurasien in einem Dialog befindet, dass hier Vertrauen aufgebaut wird, auch ein Thema, das man dann in der KSZE, in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also das alte Thema Vancouver, Vladivostok, eines sozusagen ein Gesprächsraum, ein Forum, wo man im Dialog ist. Das waren die 70er, 80er Jahre. Dann gründete man die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die OSZE, die mittlerweile in einer völligen Lähmung ist, nicht nur was das Budget anbelangt, sondern da gibt es also aus verschiedensten Gründen, geht da überhaupt nichts mehr voran. Und daher erscheint mir der Neubeginn einer eurasischen Sicherheitsarchitektur eine wesentliche Idee. Ich fürchte nur, es wird sie niemand aufgreifen auf europäischer Seite. Also hätten wir andere politische Kaliber, hätten wir einen Helmut Schmidt in Bonn, Berlin, oder hätten wir einen Jacques Chirac in Paris, dann würde dieses Thema zweifellos aufgegriffen werden. Das wird aber nicht der Fall sein. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Und daran sieht man auch wiederum das große Dilemma für einen Staatspräsidenten wie Wladimir Putin. Wo ist das Gegenüber? Weil das Gegenüber muss hier Europa sein. Und das Gegenüber wird aber letzten Endes Washington sein. Vor allem, wenn es um die Frage Ukraine geht und auch um andere zukünftige Rüstungsfragen. Also Eurasien, da ist Europa in der Pflicht, aber da wird es niemanden geben, der sich damit beschäftigen wird. Ja, das erstens traut sich das keiner, zweitens fehlt es vielem auch an politischen Rückgrat, am Wissen, an der politischen Hausmacht, so etwas überhaupt zu tun. Die Warnung vor einer nuklearen Auseinandersetzung, das ist nichts Neues. Ich erinnere mich an viele Reden von Präsident Putin, lange vor den Kriegsereignissen der letzten Jahre, dass einfach davor gewarnt wird. Ich glaube, das wird einfach immer wieder falsch verstanden im Westen. Also wenn man die deutschsprachigen Blätter überfliegt in Reaktion auf diese Rede, dann ist es nicht Putin warnt, sondern Putin droht mit einem Atomkrieg. Also so greift die deutschsprachige Presse auf.
Ja, und das ist auch mir aufgefallen. Und wenn Sie jetzt von einer oder auch Putin von einer eurasischen Sicherheitsarchitektur spricht, dann muss man ja auch dazu erwähnen, dass an dieser Sicherheitsarchitektur der Westen ja scheinbar gar kein Interesse hat, wenn man sich die Ereignisse seit dem 24. Februar anschaut und auch nochmal die Tatsache vor Augen führt, dass damals im April 2022 im Grunde genommen schon ein Friedensvertrag abgeschlossene Sache war, der sogenannte Istanbuler Vertrag, der dann von Westen in Form von Boris Johnson aber sabotiert worden ist und auch jetzt mit der Aussage von Macron in die Ukraine NATO-Bodentruppen zu senden, ist ja ein klares Indiz dafür, dass der Westen allem Anschein nach kein Interesse an einem Frieden hat. Wiederum Putin ist jetzt nicht nur in seiner gestrigen Rede, sondern auch spätestens mit dem Interview mit Tucker Carlson hat er mehr als nur den westlichen Führern klargemacht, dass er ein Interesse hat an einem friedlichen Ausgang dieses Konfliktes. Aber mir erscheint, wie Sie das ganz richtig gesagt haben, jetzt seien es die westlichen Führer um Scholz, um Macron, um Biden, um Justin Trudeau, die kein primäres Interesse an einer friedlichen Lösung der dortigen Situation haben. Und wahrscheinlich haben Sie recht, wenn wir hier einen Charles de Gaulle, einen Willy Brandt oder vergleichbare Persönlichkeiten hätten, dann wäre dieser Krieg wahrscheinlich schon längst mit einer diplomatischen, mit einer friedlichen Lösung zu Ende gegangen. Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen noch auf einen sehr spannenden Artikel zu sprechen kommen, der vergangenes Wochenende in der New York Times erschienen ist, denn die führende US-amerikanische Zeitung hat eingeräumt, dass die CIA in den vergangenen 10 Jahren die Ukraine als Basis für Spionage und Sabotageaktivitäten gegen Russland genutzt hat. In einem umfassend recherchierten Artikel berichteten die Journalisten der New York Times ausführlich darüber, wie in der Ukraine mindestens 12 geheime Stützpunkte an der Grenze zu Russland aufgebaut wurden und immer noch betrieben werden, um Spezialoperationen gegen Russland durchzuführen. Und ja, bemerkenswerweise fielen die Reaktionen auf den Artikel im Westen und in Russland ganz unterschiedlich aus. Der Artikel hatte in den USA den Effekt einer explodierenden Bombe, kann man schon fast sagen, und wurde als eine Sensation aufgefasst. Und ja, in Russland wiederum klang die Frage durch, für wen war das denn überhaupt ein Geheimnis. Frau Kneißl, ich weiß nicht, ob Sie von diesem Artikel, von diesem brisanten Artikel in der New York Times gehört haben, aber es war doch, wie ich jetzt gerade schon ausgeführt habe, in Russland hat das dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja, das ist uns eh schon seit Jahren bewusst, dass die CIA dort aktiv ist, aber in den USA hat im Grunde genommen dazu geführt, dass das bewiesen worden ist, was Russland im Grunde genommen schon seit Jahren so ausführt, oder Frau Kneißl? Wie bewerten Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
Vielleicht zur Illustration dieser Neuigkeit unter Anführungszeichen, da habe ich eine kleine Begebenheit hier erzählen. Also es ist kein Staatsgeheimnis. Ich begleitete den österreichischen Bundespräsidenten van der Bellen Mitte März 2018 nach Kiew. Und während wir in Kiew waren zu Gesprächen, kam als Breaking News die Meldung, dass Donald Trump auf eine sehr ungute Weise seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert hatte. Also Rex Tillerson erfuhr mehr oder weniger vor laufender Kamera, dass ihn Donald Trump vor die Tür gesetzt hatte. Zur Erinnerung, Rex Tillerson war ursprünglich Vorstandschef der Ölfirma Exxon. Ich hatte ihn bei 2 Konferenzen lange zuvor einmal getroffen und an sich ein relativ wichtiger Mensch, der dann wirklich auf eine sehr ungute Weise gefeuert wurde. Während des Mittagessens mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko war das irgendwie Gesprächsthema natürlich auch, ja. Und ich erinnere mich, der Bundespräsident, also wir sprachen Poroschenko an, ja, es gibt jetzt also, Rex Tillerson ist weg, und dann hieß es, ja, aber es gibt schon einen neuen Außenminister, das ist Mike Pompeo. Und Poroschenko sagte, oh, I know Mike very well, also ich kenne diesen Mike sehr gut, und ich fragte ihn dann, ja, aber Pompeo war bis jetzt Chef der CIA, das heißt, sie kannten ihn als Chef der CIA, und er ich weiß jetzt nicht mehr, wie seine Reaktion darauf war, aber das war meine unmittelbare Reaktion. Und damit war schon auch klar, und auch das war ja kein Geheimnis, auch nicht im Jahr 2018, dass zwischen der ukrainischen Staatsspitze und der Spitze der CIA so gute Kontakte bestanden, dass man sich eben kannte.
Aber es hat Sie, wie Sie richtig ausgeführt haben, auch damals schon nicht verwundert, oder? Also waren Sie auch zur damaligen Zeit, als Sie noch...
Mich hat es überhaupt nicht verwundert. Mich hat es auch damals nicht... Also ich habe, meine Reaktion sozusagen war, ich habe ihn damals gefragt, weil als er sagte, oh, I know Mike very well, habe ich gesagt, so you know him from the CIA. Also das war sozusagen meine Reaktion bei diesem Mittagessen.
Also ist es ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die CIA dort aktiv ist. Glauben Sie, dass jetzt infolge der Veröffentlichung dieses Artikels sich womöglich das öffentliche Bewusstsein für diese Tatsache ändern könnte? Denn es ist ja immerhin die New York Times und jetzt nicht Sputnik oder Russia Today, die das veröffentlicht haben. Also glauben Sie, dass das irgendwelche Konsequenzen, Folgen haben wird? Oder wird das, wie so vieles andere auch, nur als Fußnote der Geschichte eingehen?
Also Die Bombardierung der Pipeline, einer wichtigen Energieinfrastruktur, NATO-Verbündete in einem NATO-Staat, hatte keine Konsequenzen. Das Ausspionieren des Mobiltelefons von Angela Merkel hatte nur die Konsequenz, dass Angela Merkel damals sagte, spionieren unter Freunden, das geht gar nicht. Ich zitiere sie im O-Ton. Also in all diesen Dingen hatten sie eine gewisse CIA oder NSA, National Security Agency, wie immer man sie nennen mag, Rolle, Verwicklung haben. Zur Erinnerung, das ist jetzt schon sehr lange her, aber es hat auch damals leider niemanden gekratzt, ja. Diese Forced Rendition Flights, also die gewissermaßen von Staatsseite getragenen Entführungen, da waren deutsche Staatsbürger drunter, es gab Verwechslungen, wo Staatsbürger sozusagen vom CIA dann im Kosovo auf Militärbasen gefoltert wurden, in Nordmazedonien. Das alles hatte keine Konsequenzen.
Ja, und so wird auch das wahrscheinlich wie so vieles im Sande verlaufen. Frau Kneißl, lassen Sie uns aber auch noch den Blick ein wenig weiten rüber in den Nahost oder wie Sie sagen nach Westasien, denn dort hat sich auch in den vergangenen Wochen die Situation weiter zugespitzt. Das israelische Militär hat gerade jetzt zur Mitte der Woche eine Menschenmenge bombardiert. Dabei starben mindestens 105 Personen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Podcasts sind noch nicht mehr vermeldet. Es werden jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind mindestens 760 weitere schwer verletzt worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium jetzt berichtet, standen dabei die Palästinenser für humanitäre Hilfe an. Hungrige Zivilisten hatten sich mit der Hoffnung, Lebensmittel zu erhalten, um angekommene Lastwagen mit Hilfsgütern versammelt, als dann auf einmal israelische Panzer und Drohnen das Feuer auf sie eröffneten. Der ganze Vorfall ereignete sich im westlichen Teil von Gaza Stadt. Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte begründete gegenüber dem US-Sender CNN das Vorgehen damit, dass die Menschen sich in einer Weise genähert hätten, sodass von einer Bedrohung auszugehen war. Nicht nur das, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens befindet sich mittlerweile nach Angaben der Vereinten Nationen unmittelbar vor einer Hungersnot. Frau Kneißl, wie blicken Sie zum einen auf dieses tragische Ereignis der Bombardierung von unschuldigen Zivilisten, das zum einen, und zum anderen, wie blicken Sie auf die aktuelle Lage im Gazastreifen?
Ja, die Lage ist wahrscheinlich höllisch. Sie ist mittlerweile man nimmt dann vielleicht den Begriff wie biblisches Ausmaß, Hunger, Seuche, Kälte. Die Menschen wurden wir haben das letzte Woche auch schon ein wenig erörtert, auf diesem kleinen Gebietsstreifen von rund 360 Quadratkilometer wurden eben vom Norden auf jetzt, ich glaube, wir sprechen hier nur mal von 80 oder 100 Quadratkilometer Gebiet, sind jetzt 1,2 Millionen Menschen zusammengepfercht. Die Grenze zu Ägypten ist eine, genauso wie die Grenze zu Israel, eben einbetonierte durch verschiedenste Betonwände, Stacheldraht, vermintes Gebiet. Also da gibt es kein Entrinnen für die Menschen. Und die wenigen Bilder, die da die Weltöffentlichkeit erreichen, nämlich von völlig ausgezerrten Gesichtern, Kindern, die mit Näpfen stehen und um Essen betteln, das ist eben der Gazastreifen im Anfang des Jahres 2023. Und auch das ist mittlerweile in den meisten deutschsprachigen Medien ja keine Meldung mehr wert. Auch diese Bombardierung. Ich habe heute in der Früh, ich höre hier, anders als man glaubt in Wien oder Berlin, ich kann hier jeden Sender empfangen. Und ich höre hier in der Früh eben France 24, ich fahre mir BBC an, ich kann mir Euronews anschauen, ich kann mir ansehen, was ich will. Es war auf BBC und auf France 24, das ist das französische CNN, die Spitzenmeldung. Es wurde durchdiskutiert. Es gab keine einzige größere angelegte Meldung in den deutschsprachigen Online-Medien, die ich heute früh kurz Einblick nahm. In Österreich wird das überhaupt nicht registriert, weil man zu Israel auf keiner Ebene, also das ist weder sozusagen die Rechten, die Linken noch sonst wer, der hier in irgendeiner Weise auch einmal nur eine kritische Stimme zu Israel erheben würde. In der Berichterstattung eben auch nicht. Und das ist keine Meldung mehr wert, das interessiert die Leute nicht. So gibt es keine einzige Aussage eines Außenpolitikers, eines Parteichefs. Niemand nimmt dazu Stellung. Niemand.
Und das ist schon wirklich schockierend in Anbetracht der Tatsache, dass dort das humanitäre Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Die Welt schaut schweigend zu, niemand scheint es zu interessieren. Immerhin hat sich jetzt auch US-Präsident Joe Biden zur Lage geäußert. Vor einem Auftritt in einer Late-Night-Show wurde er beim Eisessen im Rockefeller Center in New York nach einer Waffenruhe gefragt und mit einem sanften Lächeln und einem Eis in der Hand antwortete er, ich hoffe ab nächsten Montag. Später führte er dann in dieser Late-Night-Show weiter aus und gab bekannt, dass Israel einer Waffenruhe über Ramadan zugestimmt hat, um uns Zeit zu geben, alle Geiseln zu befreien. Ja, Frau Knassel, glauben Sie tatsächlich, dass es da jetzt über Ramadan zu einer Waffenruhe kommen könnte, wie US-Präsident Biden das beim Eisessen ausgeführt hat?
Also diese Ramadan-Waffenruhe, die jetzt auch schon seit Wochen zwischen den Vermittlern in Katar, Ägypten, Paris, Israel und so weiter besprochen wird, die drehte sich in den letzten Wochen vor allem um die Frage, welche muslimische Bevölkerungsgruppe unter den Palästinensern hat Zugang zur Al-Aqsa-Moschee, weil da wollten die Israelis ursprünglich bestimmte Altersgruppen aussperren und sagen, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, 18 bis 30-Jährige oder so dürfen nicht kommen. Das sorgte dann für große Unruhe, vor allem auch in Jordanien. Zur Erinnerung, das haschimitische Königshaus hat von Alters her sozusagen eine gewisse gewohnheitsrechtliche Rolle, die Schutzmachtfunktion über den Felsendom, die Al-Aqsa-Moschee. Und was immer dort passiert, berührt auch das jordanische Königshaus. Es gab hierzu Gespräche, dass eben die Al-Aqsa-Moschee nicht jetzt nur in einem Ausleseverfahren zugänglich sein sollte. Dann kam jetzt Mittwoch auf Donnerstag diese neuerliche Katastrophe. Es ist ja nicht die erste zur Lage der Palästinenser im Gazastreifen. Wie auch immer jetzt über 100 Menschen zu Tode gekommen sind, ob sie jetzt unter Beschuss gehalten wurden, ob es zu einer Panik und zu einer sozusagen Zertreten von Menschen kam, wir wissen es nicht. Aber Faktum ist, dass kausal für diese neuerliche Katastrophe, kausal für den Hunger, ist die israelische Bodeninvasion und nicht nur diese. Es ist ja vor allem, dass die Israelis keine Hilfstransporte, keine Güter zulassen. Das ist der Hauptpunkt, ja, dass es überhaupt zu solchen Katastrophen kommt. Das kommt jetzt noch dazu. Also die viel zitierte Waffenruhe, ich weiß es nicht. Ich habe mich in den vergangenen Sendungen eher skeptisch dazu geäußert, weil da gab es immer wieder so optimistische Meldungen, hatte den Durchbruch für eine Geiselbefreiung, wie auch immer. Ich kann mich diesem Enthusiasmus nicht anschließen, ich war nicht dort, aber jede Meldung, die ich lese, und da vielleicht noch ein Satz, Israel bombardiert ja nicht nur den Gazastreifen und schießt regelmäßig auf Zivilisten im großen Stile. Israel bombardiert mittlerweile seit Wochen regelmäßig den Libanon in Antwort auf den Beschuss durch die Hisbollah, aber mittlerweile weit ins hinein. Also es geht nicht nur um Artilleriebeschuss im sogenannten Grenzgebiet, sondern es geht weit darüber hinaus. Israel bombardiert seit Jahren regelmäßig das syrische Staatsgebiet, mittlerweile auch immer häufiger die Hauptstadt Damaskus und darüber hinaus. Also Israel kann, wenn man das so sagen darf, ungestraft in der gesamten Region bombardieren. Und auch das regt niemanden mehr auf.
Ja, die Menschen sind mehr zusehends abgestumpft über das, was dort unten geschieht. Man hat sich an einen Völkermord mittlerweile scheinbar gewöhnt. Es ist zu einer Art neuen Normalität geworden. Frau Kneißl, ja, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Einschätzung in dieser Woche und ja, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und jo, bis nächsten Freitag.
Vielen Dank. Zum Zuhören auf einen angenehmen Sonntag.
Ja, und auch von meiner Seite an alle Zuhörer vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.